Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das biblische Wort für diese Woche aus dem Lukasevangelium ist nicht nur ein anspruchsvolles, sondern ein geradezu provozierendes Wort. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich, spricht Jesus zu seinen Jüngern. Herr, schenke uns jetzt die große Stille vor dir. Öffne uns die Ohren, damit wir auf dich hören. Lehre uns durch deinen Geist verstehen, was du uns verkündigen lässt. Führe uns zu einer Gemeinde zusammen, in der wir aufeinander hören und gemeinsam deinen Willen tun. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Hör uns, lieber Herr und Gott. Amen. Wir vereinigen uns mit der ganzen Christenheit auf Erden und bekennen unseren christlichen Glauben. Wir hören Verse aus dem 4. Kapitel des 1. Johannesbriefes von der Liebe Gottes und der Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Amen. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, dein Heiligen Geist du zu uns send. 126, 1 bis 4. Heute ist der erste Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Der Predigttext nach der Ordnung unserer Kirche steht im Lukasevangelium, Kapitel 16, in den Versen 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden.
Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des Reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Liebe Gemeinde, jetzt haben wir eine von den biblischen Geschichten gehört, die vielen von uns, vielleicht den allermeisten, von Kindesbeinen an vertraut sind. So bekannt ist diese Geschichte, dass es dazu eigentlich nichts Neues mehr zu sagen gibt. Und dennoch meine ich, dass die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus eines der aufregendsten Stücke in der ganzen Bibel ist. Deshalb aufregend, weil hier die Geschichte unseres menschlichen Lebens einmal wirklich zu Ende erzählt wird. Wir Menschen kommen ja bei der Betrachtung und Bewertung eines Menschenlebens nie wirklich ans Ende. Für uns bricht die Geschichte an der Stelle ab, wo es in unserem Text heißt: Und er starb und wurde begraben. Aber nun wird uns hier von Jesus gesagt, dass dieser Punkt, an dem es bei uns abbricht, noch längst nicht das Ende ist. Es geht weiter hinter der Tür, die mit dem Tod ins Schloss gefallen ist, auch wenn wir das mit unseren Augen nicht sehen und mit unseren Sinnen nicht fassen können. Was wir bis an die Todesgrenze zu erkennen vermögen, ist nicht das Ganze. Es ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Und das andere gilt ebenso: Zwischen unserem jetzigen irdischen Leben und dem Geschehen nach dem Tod besteht ein unlösbarer Zusammenhang. Das ist die entscheidende Wirklichkeit über unser Leben. Damit haben wir, liebe Gemeinde, schon eine ganze Reihe von Missverständnissen abgewehrt, die sich seit alters mit dem Lazarusgleichnis verbinden. Das Missverständnis etwa, als ginge es hier vordergründig um die Lösung sozialer Probleme in dieser Welt um eine Stellungnahme zu dem Verhältnis zwischen Reichen und Armen, wobei dem Armen selbstverständlich der Himmel und dem Reichen ebenso selbstverständlich die Hölle winkt. Es geht hier auch nicht einfach um den Nachweis, dass in Gottes Ewigkeit alle irdischen Maßstäbe automatisch umgekehrt sein werden. Wer hier reich ist, ist dort arm, und wer jetzt arm ist, ist dort reich. Nein, so einfach geht das nicht. Jesus hat hier etwas anderes im Blick. Er will uns zeigen, dass es mit unserem Leben nicht zu Ende ist, wenn wir sterben. Es wartet auf uns alle die Stunde der Wahrheit, der Augenblick der Rechenschaft, in dem wir unser Tun und Lassen in diesem irdischen Leben vor dem himmlischen Richter zu verantworten haben. Und nun wollen wir hören, was uns diese Geschichte für unsere Situation sagen will, und wollen das in 4 Schritten zu tun versuchen. Der erste: Lazarus gestern. Jesus beginnt zu erzählen. Er führt 2 Gestalten ein, einen reichen Mann und einen armen. Beide sind Kontrastfiguren, wie man sie sich kaum gegensätzlicher vorstellen kann. Wir tun dem Reichen ganz gewiss Unrecht, wenn wir ihn von vornherein und ohne Überlegen als habgierig abstempeln und einen Ausbund unbeherrschten Genießens aus ihm machen. Einen Mann, der sein Vermögen verantwortungslos durchbringt und wie ein moderner Playboy nur das Schöne im Leben sucht, womöglich noch auf Kosten anderer. Vielleicht war das ein zielstrebiger Unternehmer, dieser Reiche, der tagtäglich vor schwierigen Situationen und Entscheidungen stand und der es sich dann, wenn er die Verantwortung einmal zurücklassen konnte, auch wohl sein ließ. Warum sollte er nicht? Und umgekehrt tun wir dem Mann mit dem Namen Lazarus zu viel Ehre an, wenn wir aus ihm einen Prototyp duldenden Leidens und demütiger Frömmigkeit machen. Auch das erzählt Jesus nicht. Arm war er, hilflos, immer auf andere Menschen angewiesen. Er hatte keinen, der für ihn sorgte. Das ist alles, was wir über ihn wissen. Es wird hier also nicht grundsätzlich gegen den Reichtum und für die Armut gesprochen. Es werden hier nicht generell die Reichen verdammt und die materiell Armen selig gepriesen. Wichtig ist hier vor allem die Beziehung zwischen diesen beiden Männern. Denn Lazarus lebt ja nicht irgendwo. Er liegt vor der Tür des Reichen. Und dadurch wird die Armut und die Hilflosigkeit dieses Mannes zu einer Anfrage an den Reichen, seine Not wird zu einer Herausforderung. Und in dieser Herausforderung versagt der Reiche. Er hat den Armen zwar nicht weggejagt und verhungern ließ er ihn auch nicht, aber zu mehr reichte es nicht. Er hatte nur Almosen für ihn übrig, Reste und Abfälle. Von Freundlichkeit und Zuwendung, von Verständnis und Liebe keine Spur, auch nicht von Erbarmen und Opfer. Er hatte ja mit sich selber zu tun, dieser Mann. Sein Geschäft forderte ihn voll und ganz. Die täglichen Aufgaben und Termine setzten seine Prioritäten. Da blieb für Nächstenliebe nichts mehr übrig. Noch einmal, wir wollen ihm ganz gewiss nicht Unrecht tun, dem Reichen. Vielleicht hat er immer etwas gegeben, wenn an seiner Tür gesammelt wurde. Womöglicherweise hatte er sogar einen Dauerauftrag laufen für irgendein Projekt der Sozialhilfe. Aber seine Nächstenliebe war versachlicht, Sein Erbarmen lief über sein Bankkonto. Die Sekretärin erledigte das für ihn und sein Gewissen war beruhigt. Was wir hier vor uns haben, liebe Gemeinde, ist ein typischer Fall von Nächstenblindheit. Da war diesem reichen Mann Gott selbst begegnet in der Gestalt eines seiner geringsten Brüder und er hatte es nicht wahrgenommen. Gott hatte ihm eine Aufgabe vor die Tür gelegt und er war achtlos daran vorbeigegangen. Das Nächstliegende hatte er einfach übersehen, Nächstenblindheit. Lazarus gestern, nur gestern, das ist nun das Zweite, Lazarus heute. Ich hoffe, wir haben gemerkt, liebe Gemeinde, das ist keine Geschichte von gestern. Dieser Lazarus liegt auch heute vor unserer Tür. Er liegt immer als Aufgabe, als Herausforderung zur Nächstenliebe vor uns, ganz gleich wie unser Einkommen gestaltet ist. Es spielt keine Rolle, wie viel wir verdienen. Immer wird es einen geben, dem gegenüber wir die Reichen sind. Lazarus ist der Mensch in unserem Leben, dem das fehlt, was wir haben. Und dabei geht es heutzutage oft gar nicht in erster Linie nur um materielle Hilfe. Diese ist ganz gewiss auch nötig. Aber ebenso notwendig kann ein bisschen menschliche Wärme sein, die persönliche Zuwendung zu einem anderen, ein gutes Wort, ein freundlicher Gruß, eine Hilfe, die wir bringen, ein Zeichen von Aufgeschlossenheit und Mitgefühl in Jesu Namen. Damit können wir heute ebenso viel helfen wie mit Geld und Geldeswert. Aber wer ist denn nun der Lazarus heute? Wer ist denn der Lazarus für uns? Unser Lazarus? Könnte das nicht die Frau von nebenan sein, die aus welchen Gründen auch immer ihre Nerven nicht mehr voll im Griff hat und die nun von den anderen geschnitten und auf die Seite gesetzt wird? Unser Lazarus, ist das vielleicht der Arbeitslose, dessen Betrieb in Konkurs gegangen ist oder dessen Firma verlagert wurde, wie jetzt die Trafo-Union in Bad Cannstatt, und er nirgendwo mehr unterkommt? Unser Lazarus, ist das die Witwe des Geschäftskollegen, der vor kurzem tödlich verunglückt ist und die nun keinen Menschen hat, der ihr hilft und rät? Unser Lazarus, sind das vielleicht die afrikanischen oder asiatischen Studenten und Praktikanten hier in unserer Stadt, denen so manche Vermieter die Tür weisen, wenn sie nach einem Zimmer fragen? Unser Lazarus, ob das nicht die Eltern des Jugendlichen sein könnten, der sich kürzlich das Leben genommen hat, weil er beruflich keine Chancen mehr sah? Unser Lazarus, sind das nicht die Menschen, die ohne Sinn in ihrem Leben dahingehen, weil sie das Ziel, das Jesus Christus uns zeigt, nicht sehen können oder nicht sehen wollen? Das sind vielleicht die kleinen Kinder ohne Mutter, das sind die Alten, nach denen niemand sieht, die nach Liebe und Verstehen Hungernden hier bei uns und die Hungernden in aller Welt, die Katastrophengeschädigten in Bangladesch und wo auch immer. Und manches Mal, liebe Gemeinde, liegt dieser Lazarus vor der Tür eines ganzen Volkes. Die Juden im Dritten Reich, war das nicht der Lazarus vor unserer Tür, der Lazarus in Buchenwald, in Dachau, in Auschwitz? Und wie haben wir diesen Lazarus übersehen? Und heute die unterentwickelten Völker, die armen Häuser der Welt vor den Türen der Wohlstandsnationen, heute Lazarus und könnte nicht die ganze junge Generation unseres Volkes der Lazarus vor unserer Tür sein, die Generation des No Future, der wir den Weg in die Zukunft, den Weg zu Arbeitsmöglichkeiten und Anstellungschancen versperren, weil wir Älteren nicht von unserem hart erarbeiteten Wohlstand und Lebensstandard herunter wollen und wir diesen Standard oftmals nur durch zwei Gehälter in einer Familie absichern müssen. Wir und Lazarus, liebe Gemeinde, merken wir jetzt, dass es hier nicht nur um Geld und Spenden geht, sondern um mehr, im Grunde um uns selbst, um unsere Zuwendung zu anderen Menschen aus der Liebe Christi heraus, um unsere Zeit, um unsere Fantasie, unsere Liebe, unseren Verzicht, unser Abrücken von Gewohnheiten und Ansprüchen. Und wie rasch gehen wir über diese Herausforderungen hinweg, abgestumpft wie wir sind, seelisch und in unserer Empfindungskraft und Eindrucksfähigkeit immun gemacht durch die unzähligen Katastrophenmeldungen, die uns Tag für Tag durch den Bildschirm frei Haus geliefert werden. Wer sollte da nicht stumpf werden im Lauf der Zeit, nur um sich selber zu schützen? Machen wir es im Grunde nicht genauso wie der reiche Mann im Gleichnis? Lazarus hat einen Platz vor unserer Tür, einen geduldeten Platz, aber er hat keinen Platz in unseren Herzen. Das macht uns schuldig vor Gott und den Menschen. Wir sind davor nicht entlastet, wenn wir die organisierte Liebestätigkeit unterstützen, so notwendig das ist. Der Mensch in Not braucht ein Du. Er braucht unser Wort. Er braucht unser Herz. Er braucht unsere Liebe. Und vielleicht braucht er dann auch einmal etwas von unserem Bankkonto. Aber das ist erst das Zweite. Zuerst braucht er uns selbst. Und das Dritte, Lazarus, morgen. Eigentlich könnten wir aufhören mit dem, was bis jetzt gesagt wurde, aber Jesus erzählt weiter. Er macht uns deutlich, wie das, was wir in diesem Leben tun oder versäumen, seine Konsequenzen hat in Gottes Ewigkeit. Dort wird einmal offenbar werden, dass Gott anders wertet und urteilt, als wir Menschen das tun. Lazarus, der auf Erden Hilflose, findet nach seinem Tod Platz in Abrahams Schoß, das heißt in Gottes Frieden, in der Geborgenheit bei ihm. Der Reiche dagegen ist an einem Ort quälender Unruhe und tiefster Hoffnungslosigkeit. Und jetzt erst erkennt er sein Versäumen. Jetzt öffnet sich sein Blick für das, was wesentlich und für das, was unwesentlich ist. Und nun ist es zu spät. Die Entscheidung, die mit dem Überschreiten der Todeslinie gefallen ist, ist eine endgültige. Nicht einmal seine Brüder kann er mehr warnen. Sie haben Mose und die Propheten, sagt Jesus. Sie sind gewarnt. Sie könnten Bescheid wissen, so wie auch wir Bescheid wissen können, wenn wir nur in die Bibel hineinsehen. Liebe Gemeinde, es ist der größte Selbstbetrug, wenn wir so leben, als wäre mit dem Tode alles aus. Wir alle haben Gottes letztes Urteil noch vor uns und Gott wird uns in seinem Gericht fragen, wie wir mit unserem Lazarus umgegangen sind. Aber nun birgt unser Gleichnis noch ein Geheimnis und das ist das Letzte, über das ich reden will, Lazarus und sein Geheimnis. Es fällt auf, dass der Reiche in unserem Gleichnis keinen Namen hat. Jeder mag hier seinen eigenen Namen einsetzen. Aber der Arme trägt einen Namen, Lazarus. Gott hilft. Und nun gibt es im Neuen Testament einen anderen Namen, der ganz ähnlich lautet: Gott schafft Hilfe, Jesus. Schon von diesem Namen her gehören die beiden aufs Engste zusammen, Lazarus und Jesus. Und im Grunde erzählt uns Jesus hier seine eigenen Erfahrungen mit uns Menschen. Lazarus vor der Tür der satten Menschen und Jesus ebenso. Schon bei seiner Geburt lag er draußen vor der Tür. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Er ist von Sinnen, so sagte seine Mutter und seine Brüder, draußen vor der Familie. Des Menschen Sohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlege, draußen vor der menschlichen Gemeinschaft. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, riefen die Juden bei seiner Verurteilung, draußen vor dem eigenen Volk. Und sein Kreuz, an dem er starb, stand draußen vor den Toren Jerusalems. Lazarus, Jesus, draußen vor unserer Tür haben sie ihren Platz. Aber wie oft haben sie keinen Raum in unserem Herzen, Lazarus nicht und Jesus nicht. Die Augen unseres Lazarus sind die Augen Jesu, die uns fragen. Die Hände unseres Lazarus sind die Hände Jesu, die bei uns anklopfen. Unsere Antwort auf die Frage des Lazarus reicht weit über unser irdisches Leben hinaus. Unser ewiges Leben hängt davon ab. In der Gestalt des Lazarus vor unserer Tür hat Jesus sich verborgen. Wer an Lazarus vorbeigeht, geht an Jesus vorbei. Wer Lazarus aufnimmt, der nimmt Jesus auf. Was ihr getan habt an einem unter diesen, meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Darum dürfen wir nicht an unseren Lazarussen vorbeigehen. Unsere Seligkeit steht hier auf dem Spiel. Johann Albrecht Bengel hat zu diesem Gleichnis angemerkt: Das ist eine Geschichte, die das Herz zittern macht. Amen. Du reicher Geber aller Hab, all unser Gut ist deine Gab. 518, 5 und 6.
Herr, lass uns darüber unruhig werden, dass wir so sehr um uns selber kreisen, dass wir so wenig offen sind für dich und für die Menschen neben uns. Rüttle uns doch auf aus all unserer Blindheit für dich, aus all unserer selbstzufriedenen Sattheit. Entzünde im Feuer deiner Liebe auch unsere kalten Herzen. Gib uns sehende Augen, hörende Ohren, ein mitleidendes Herz, helfende Hände und zur rechten Zeit das rechte Wort. Herr, wir bitten dich, um Sonne und Regen zu seiner Zeit, bei uns und überall in der Welt, dass alle Menschen ihr tägliches Brot haben. Wir bringen vor dich die Not und Angst dieser friedlosen Welt. Wehre dem Zerstören und Blutvergießen, schaffe Frieden, wo Krieg ist. Wir bitten dich um Weisheit und Vernunft für alle, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, für alle, die in Stadt und Land leitende Verantwortung tragen. Gib in deiner Christenheit auf allen Kontinenten glaubwürdiges Zeugnis, gehorsames Leben und Freude in deinem Dienst. Herr, geh du nicht vorüber an uns, sprich dein mächtiges Wort auch über uns, dein Wort, das unsere Sünde und unser Versagen durchstreicht und uns hineinruft in ein Leben mit dir. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist ja, Herr, dein Geschenk und Gab, mein Leib und Seel und was ich hab in diesem armen Leben. 247, 2 und 3.
Thank you.
Das Opfer dieses Gottesdienstes erbitten wir für die deutsche Indianer-Pioniermission, eine Missionsarbeit, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde, die hier in Württemberg auf der Schwäbischen Alb ihren Sitz hat und in Südamerika einen wichtigen Dienst tut. Herzlichen Dank für alles, was Sie zur Unterstützung der deutschen Indianer-Pioniermission tun. Von Montag bis Donnerstag, 17.15 Uhr, ist 12-Minuten-Gottesdienst hier in der Stiftskirche. Im Gemeindehaus in der Urbanstraße ist am Dienstagabend Stunde des Gebets, am Donnerstag, 15 Uhr, Feierabendkreis. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Introduktion F-Moll von Max Reger. Nun geht hin unter dem Segen unseres Gottes. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Vater, Sohn und Heiliger Geist.